88% of the workweek is spent communicating, typing, talking, and going back and forth on topics until everyone is on the same page. It's time for a change. It's time for Grammarly. Grammarly's AI ensures your team gets the point across the first time, eliminating misunderstandings and streamlining collaboration. It goes beyond basic grammar to help tailor writing to specific audiences. Whether that means adding an executive summary, fine-tuning tone, or cutting out jargon in just one click. 4 out of 5 professionals say Grammarly's AI boosts buy-in and moves work forward. It integrates seamlessly with over 500,000 apps and websites, is implemented in days, and is IT approved. Join over 70,000 teams and 30 million people who trust Grammarly to elevate their communication. Visit grammarly.com/enterprise to learn more. Grammarly. Enterprise ready AI.
This time of year, a good hoodie is absolutely essential. But these days, it's tough to find one that will last through the season. That's why the American Giant Classic Full Zip Hoodie is made to last a lifetime, so you can count on it to bring you comfort and warmth year after year. Slate Magazine called it the greatest hoodie ever made, and from cotton to zipper, it's made right here in the USA. It's crafted with timeless style, heavyweight fleece, a double-lined hood, and reinforced elbow patches, which means this hoodie can withstand any outing or adventure. It'll be your new favorite hoodie, and you can depend on it for years to come. Plus, buying from American Giant means supporting local communities of farmers, manufacturers, and more. This season, snag the hoodie that will bring you comfort for life, the American Giant Classic Full Zip, and save 20% off your first order at American-Giant.com when you use code CLASSIC24 at checkout. That's 20% off your first order at American-Giant.com. Code CLASSIC24.
Hallo, ich bin Bianca von Husen und ich bin für euch im Nordwesten Deutschlands unterwegs, um einen Einblick in die Glaubenswelt von Menschen zu bekommen, die Teil einer Sekte sind oder es einst waren. In meinem Podcast Gefangen im Glauben blicke ich hinter die Fassade solcher alternativen Glaubensgemeinschaften. Sind sie im Glauben gefangen oder ist es ihr freier Wille, das zu glauben, was sie wollen? Den Podcast könnt ihr auf allen gängigen Plattformen hören.
Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der Nordwestkurve. Ihr wisst es, dem einzig wahren Podcast zum VfB Oldenburg. An meiner Seite wie immer mein zuverlässiger Kollege Lars. Moin Lars.
Sarum, ich grüße dich auch an diesem Montag.
Und irgendwie grüßen wir auch halbjährlich das Murmeltier, ne?
Also, ach, schöne Überleitung, Sarum. Schöne Überleitung, ja.
Die aufmerksamen VfB-Beobachter werden es wissen. Der VfB sucht einen neuen Cheftrainer. Fuad Kilic musste nach dem 0-3 gegen Werder Bremen 2 im heimischen Marschwegstadion seinen Hut nehmen.
Wir müssen zuallererst über den Podcast-Fluch sprechen.
Ja, der Podcast-Fluch.
Es macht mir langsam Sorgen. Wir haben gerade noch mal unser Spotify-Feed nachgeguckt. Unsere erste Folge war Ende Februar 2023 hier.
Damals der VfB noch in der dritten Liga.
Genau, Start der Rückserie dritte Liga quasi. Unsere erste Folge hatte den Titel. Was hatte war genau der Titel, Sarum?
Trainerfrage beim VfB Oldenburg.
Trainerfrage beim VfB Oldenburg.
Und ein paar Tage später.
Unsere zweite Folge, 2 Wochen später damals noch, haben wir im 2-Wochen-Rhythmus aufgenommen, noch nicht im wöchentlichen Rhythmus.
Nee, das war eine Spezialfolge. Das weiß ich noch ganz genau.
Aber sogar eine Spezialfolge, okay. Egal, zweite Folge auf jeden Fall, Trainerwechsel beim VfB Oldenburg. Und seitdem hat sich dieses Thema irgendwie in Oldenburg wie ein roter Faden durch unsere Podcast-Vergangenheit gezogen.
Ja, ich bin es mittlerweile auch ein bisschen leid. Also wir erzählen dann irgendwie jedes halbe Jahr irgendwie hier die gleichen Parolen.
Also du kannst doch nicht sagen, dass wir jetzt heute das Gleiche erzählen.
Nein, aber ja,
warum,
was muss der...
Vertrauen schätze ich unsere Hörerinnen und Hörer.
Nee, das tue ich nicht, aber...
Ich möchte lieber über deinen negativen Einfluss auf Oldenburg.
Mein negativer Einfluss?
Ja, auf Oldenburgs Trainergeschichte, weil...
Wieso bin ich denn jetzt eins alleine schuld?
Der kommt hier ein Fan vom Hamburger SV und plötzlich...
Ja, ich wusste, dass irgendwie sowas kommt.
Oldenburg plötzlich jedes halbe ja ein neuer Trainer da. Das hat ja. Muss doch irgendeinen Zusammenhang haben.
Du, das war in Hamburg schon lange nicht mehr der Fall. Und ich habe
ja,
da... Ich wasche meine Hände da in Unschuld. Ja, ich bin da ganz frei von allen Schuldbekenntnissen. Und da gehören ja auch immer noch 2 zu diesem Podcast, Lars. Ne? Wollte ich nur mal darauf hinweisen.
Ich habe damit nichts zu tun. Ja, aber darum, also bevor wir jetzt gleich ernst werden, weil die Situation für den VfB natürlich schwierig und komplex ist, also schon kurios, wir beiden und das Trainerthema, das lässt uns so schnell nicht los.
Ja, vielleicht für euch nochmal, falls ihr die Namen vergessen habt, derjenigen, die seitdem ihr über den Trainerstuhl gerutscht sind, sage ich mal. Damals, wie gesagt, Anfang März 2023 war es Dario Fossi, der nach zwei ja durchaus erfolgreichen Jahren, der lass Aufstieg
mal,
war grandios.
Lass mal das Wort durchaus
ja,
weg.
Nach drei erfolgreichen Jahren beim VfB, dann ja damals für viele VfB-Fans wahrscheinlich auch leider Tschüss gesagt hat oder Tschüss sagen musste und damals Kilic verpflichtet wurde, das zum ersten Mal, um den VfB eben vor dem Abstieg aus der dritten Liga zu bewahren. Hat nicht funktioniert, aber der VfB hatte sich dann deutlich stabiler präsentiert. Dann wollte man eigentlich mit Kilic weitermachen über die Saison hinaus. Das hat dann aus privaten Gründen aber erstmal nicht funktioniert. Deswegen hat Schachten dann Benjamin Duda eingesetzt als Trainer. Nach einem katastrophalen Start in die Regionalliga-Saison.
Übrigens auch genau nach 7 Regionalligaspielen. Wir kommen darauf gleich zurück.
Ja, musste dann Duda wiederum gehen.
Ein 0-5 in Norderstedt war letztlich.
Und erneut Kilic kam dann.
Dazwischen war dann jeweils zweimal interimsmäßig Frank Löning auf der Bank.
In drei Spielen hat er auf der Bank gesessen, zweimal in der Liga, einmal im Pokal, jeweils unentschieden, Niederlage und Sieg, also ausgeglichene Bilanz. Und ja, jetzt stehen wir wieder hier, nach dem
siebten Spiel der Regionalliga-Saison
entlassen worden ist. Ich bin zwar der Mann der Zahlen, aber man mag es mir verzeihen, ich weiß jetzt nicht, ob der Start unter Duda schlechter war oder der Start von Kilic jetzt in dieser Saison. Man mag es mir verzeihen.
Du meinst von der Punktzahl her?
Von der Punktzahl her, genau.
Vielleicht kriegen wir das im Laufe dieser
Punktzahl. Mit Sicherheit. Wir sind ja heutzutage digital unterwegs.
Ich weiß auf jeden Fall, dass Benjamin Duda ja mit einem 4-0 Heimsieg gegen Kia Kiel gestartet war. Das sind auf jeden Fall dann direkt schon mal 3 Punkte gewesen. Der VfB hat ja jetzt die Saison mit dem 5-2 gegen Ottensen auch erst ein Spiel gewonnen und 4 Punkte insgesamt auf der HM-Seite. Ich würde jetzt mal vermuten, dass du da sogar noch etwas erfolgreicher war. Aber wir versuchen das gleich mal noch rauszufinden.
Ja, und das war die ganze Chronik unseres Podcast-Fluches. vielleicht kommen wir dann, wie du eben...
Geschichten aus dem Nordwestkur.
Ja, zum ernsteren Teil des Fußballlebens. Wie gesagt, nach der 0-3 Heimniederlage gegen Werder 2 wirkten alle... vor allem vom Trainerteam sehr ratlos. Sie standen lange nach dem Spiel noch auf dem Feld und haben sich beraten. Wie hast du das gesehen? Du bist da ja noch mal ein bisschen näher dran als ich. Der Auftritt gegen Werder und auch die Aussagen von Kilic danach, werden wir auch gleich noch mal reinhören. Wie ordnest du das ein?
Ja, erstmal muss ich sagen, dass gefühlt an so einem Montag, so ein Heimspiel freitagsabends schon so weit weg ist, wenn danach so viel passiert. Ja, rein sportlich muss man wirklich sagen, das war eine erste Halbzeit, die in Ordnung war, die war ausgeglichen von beiden Seiten, aber auch nicht gut. VfB hatte 1-2 kleinere Chancen, aber auch nichts Zwingendes, da war auch schon relativ wenig Tempo drin. Und dann fällt eben Anfang der zweiten Halbzeit direkt in der 47. Minute das 0-1 durch einen herrlichen Freistoß von Ehlers. Und ab dem Moment muss man sich was zusammenreißen, um nicht zu negativ zu reden, was dann passiert ist. Man muss wirklich sagen, der VfB war danach völlig von der Rolle, komplett den Faden verloren, offensiv wie defensiv, ohne jegliche Ordnung. Werder hätte in der Tat Werder hatte Phasen, wo sie noch 2-3 Tore mehr hätten schießen können. Am Ende ist es dann 0-3 ausgegangen, also das 0-2 fiel auch relativ schnell hinterher. Ja, da merkte man schon, okay, also mit der Vorgeschichte, dass es dann das 6. sieglose Pflichtspiel in Folge war und obwohl es, wie ich es ja auch selber gesagt habe, einen kleinen Aufschwung vorher von den Leistungen her gab, mit dem 2-2 gegen Meppen vor allen Dingen, wo ja der VfB ja, wie er auch immer noch ist, personell sehr, sehr geschwächt war, aber trotzdem kämpferisch überzeugt hat, dachte man, es könnte vielleicht so ein kleiner Umschwung gelingen, aber das am Freitagabend. Boah, das war schon für jeden, der im Stadion war, sehr ernüchternd, sehr zähe Kost und man wusste eigentlich beim Abpfiff, naja, es werden jetzt mindestens mal Gespräche stattfinden am Wochenende, vom Gefühl her, glaube ich, sind viele aus dem Marschwegstadion gegangen mit dem Gefühl, das könnte heute das letzte Spiel von Fuad gewesen sein.
Das war ja jetzt auch nicht das erste, sag ich mal, ernüchterndes Spiel vom VfB diese Saison. Und so wie du es jetzt gerade beschrieben hast, war das das Schlechteste? Oder?
Also mindestens mal war die zweite Halbzeit war das Schlechteste, was ich gesehen habe. Also klar, wir haben auch noch das 0-3 in der Liga gegen Kickers Emden im Hinterkopf. Da müssen wir aber darüber einordnen, dass Kickers Emden einen stärkeren Kader als Werder Bremen 2 hat und ein sehr stabiles Spiel gemacht hat. Werder 2 war jetzt wirklich in der ersten Halbzeit nichts Dolles, hatte vorher auch nur 4 Punkte auf dem Konto. Und hat dann halt, ist dann mit dem 1-0 in so einen kleinen Lauf gekommen. Aber das lag vor allen Dingen auch daran, dass der VfB wirklich aus allen Wolken gefallen ist. Also defensiv überhaupt gar keine Ordnung mehr gehabt hat. Nach vorne, ja, wild irgendetwas versucht hatte, aber ohne Struktur. Also das war gar nichts.
Ich habe ja eben schon mal angesprochen, dass wir natürlich auch hören wollen, was Kilic nach dem Spiel gesagt hat. Weil, wie du eben schon erwähnt hast, nicht nur die Leute im Stadion haben, glaube ich, vermutet, dass es das letzte Spiel von ihm gewesen hätte sein können.
Ja, man konnte es erahnen und er wirkte auf der Pressekonferenz danach schon deutlich geknickter als sonst. Ich finde, Fuhr ist ja ein absolut kämpferischer, leidenschaftlicher Typ. Das habe ich auch immer in Pressekonferenzen bei ihm gemerkt. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass er sich da komplett aufgegeben hatte nach der PK, aber man merkte schon, dass das gesessen hat.
Wir hören mal rein, was er zu sagen hatte.
Ich muss sagen, das war dann die Schlüsselsituation nach dem Gegentor. Da hat bei uns eigentlich wenig geklappt. Und wir haben einfach zu viele Spieler, muss man auch ganz klar so sagen, die dann irgendwie eine eigene Idee haben. Wir haben Freistoßsituationen, wo wir kurz auslösen wollen, wo wir alle Mann nach vorne schicken, den Ball ins Aus teilweise spielen. Das ist schwer zu verstehen. Und wenn du da nicht diese Klarheit, diese Linie beibehältst, ja, was auch mein Trainerkollege gerade auch erwähnt hat und auch dann auch aus dieser Organisation auch spielst, verteidigst und auch offensiv dich an diese Abmachungen hältst, das ist schwer, weil die Mitspieler teilweise selber dann überrascht werden und man sich nicht an den Plan hält und dann sieht es hinten raus mit 3-0 natürlich brutal aus für die erste Halbzeit, die wir gespielt haben. Aber letzten Endes muss man ganz klar sagen, aufgrund der zweiten Halbzeit geht der Sieg vollkommen in Ordnung.
Also ich habe da eine ganz klare Meinung zu. Wir haben ja, wie immer natürlich, sprechen wir natürlich auch privat vor dem Podcast, auch über den VfB.
Dann äußere doch mal deine Meinung.
Für mich ist das ein ganz klares Zeichen von, was er angesprochen hat, mit eigenen Ideen oder dass sich teilweise nicht an die Linie gehalten wird, die dann, damit denke ich mal, meint er die Linie, die auch vom Trainerteam vorgegeben wird. Zum einen ein Zeichen von vielleicht auch Vertrauensverlust in eben die vorgegebene Linie des Trainerteams und auch so ein bisschen... Ja, ich will es jetzt nicht den Mut der Verzweiflung nennen, aber wenn nichts funktioniert, wenn wirklich nichts von dem funktioniert, was man sich vor dem Spiel vorgenommen hat, dann ist ja, das kennt jeder, ist das normal, dass man andere Sachen versucht. Und die Spieler, wir hatten natürlich jetzt niemand einzeln genannt, aber die Spieler, die dann eben, ich habe eine Idee, wie man so schön auch im unterklassigen Fußball oft auf den Plätzen hört, die eine eigene Idee haben, versuchen in dem Moment ja nicht per se bewusst irgendwie was falsch zu machen oder machen das aus einer bösen Absicht daraus, sondern sie versuchen natürlich was fürs Team zu machen oder irgendwie zu kreieren, weil sie merken, dass es eben nach dem vorgegebenen Plan nicht klappt. Und das dann den, ja, ich weiß nicht, ob man das den Spielern dann vorwerfen kann in dem Moment. Für den Trainer ist es natürlich frustrierend, ist ja völlig logisch. Und am Ende ist der Trainer in so einer Situation immer die ärmste Sau, das wissen wir alle. Aber nichtsdestotrotz, also für mich ist das ein klares Zeichen eben von diesen zwei Dingen. Also einmal eben diese Verzweiflung, es klappt gar nichts, also muss man ja irgendwie was anderes machen und eben, dass man jetzt auch nicht mehr das größte Vertrauen in die Vorgaben hat, die einem vor dem Spiel mitgegeben worden sind.
Das ist wie immer interessant, Sarob, ich gehe wieder von der völlig anderen Seite wie du daran. Also gar nicht, dass ich das inhaltlich von dir absprechen möchte, aber ich habe es aus der Trainerperspektive wahrgenommen und interpretiert. Und ich habe Fuhr natürlich jetzt auf etlichen Pressekonferenzen gehört in den letzten Wochen und Monaten. Und was er eigentlich immer gemacht hat, ist die Mannschaft geschützt. Das heißt, er hat immer gesagt, ich kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Sie hat alles versucht, warum auch immer, es klappt zurzeit nicht. Die Mannschaft trainiert gut, aber wir kriegen diese Leistung nicht auf den Platz. Das war so das Credo, was Fuhrt eigentlich immer vertreten hat. Und das war für mich dann am Freitagabend der erste Moment, wo er so ein Stück weit von seinen Spielern abgerückt ist, indem er halt gesagt hat, sie haben ihre eigenen Ideen und die klappen nicht. Das war für mich so das erste Zeichen oder ein klares Zeichen, dass es halt eben nicht mehr passt, ne?
Und meistens ja auch, das hat man auch auf anderen Leveln oder auf einem anderen Niveau des Fußballs auch schon oft von anderen Trainern erlebt, ist das meistens dann so der letzte Ausweg, der letzte Versuch, vielleicht nochmal irgendwie den Bock umzustoßen. Ach Mensch, schon wieder.
Ah.
Geld ins Phrasenschwein, was hier leider noch nicht steht.
Ja. Ach komm, da können wir später vielleicht nochmal darüber, ja. Wir wollen jetzt die
inhaltsschwere
Diskussion gerade nicht abbrechen.
Das ist dann manchmal so der letzte Versuch, nochmal irgendwie was, vielleicht wenn man das Gefühl hat, man erreicht die Spiele nicht mehr, dass man dann eben anfängt, öffentlich vielleicht ein bisschen auch mehr zu kritisieren. Völlig verständlich, dass der Trainer versucht, zu diesem Mittel zu greifen.
Ich weiß gar nicht, ob man das mit verständlich die richtige Charakterisierung ist. Man hat einfach gemerkt, dass Fuad wahnsinnig geknickt, enttäuscht war und das vielleicht auch einfach mal raus musste, dass er gewisse Dinge nicht verstehen kann. Vielleicht auch in dem Wissen, dass es dann in dem Moment wahrscheinlich vielleicht auch seine letzte PK war.
Wir hören mal, was Fuad zu der von dir angesprochenen katastrophalen zweiten Halbzeit gesagt hat.
Im Endeffekt haben wir zweite Halbzeit uns aufgegeben. Das war schwer von außen, das zu akzeptieren, weil wir haben noch versucht, von außen einzuwirken. Aber muss man auch ganz klar sagen, wir haben die nicht so wieder in diesen Turnus reinbekommen, was notwendig ist, um das Spiel zu drehen. Das ist natürlich schwer zu akzeptieren. Zweite Halbzeit hatten wir diese Überzeugung gefehlt, dass wir das Ding auch drehen können nach dem Freistoß vor allem. Ich habe Spieler gesehen, die den Ball nicht haben wollten, die froh waren, aus dem Spiel rausgehalten zu werden. Und deshalb ist es dann schwer, so ein Spiel dann auch zu drehen.
Das war das, was du angesprochen hattest, diese öffentliche Kritik an den Spielern.
Ja, das ist, also ganz ehrlich, das war ein klares Zeichen, dass es jetzt eng bis ganz schwierig wird. Ne? Also zu sagen, dass die Spieler den Ball nicht mehr haben wollten und froh waren, aus dem Spiel herausgehalten zu werden. Das kann man als Trainer denken. Jetzt kann man es loben, dass ein Trainer das ehrlich sagt, aber das ist schon ein Zeichen, dass es nicht mehr so richtig passte am Ende. Ne? Mir tut das leid, weil Fuad wirklich, und das will ich nochmal betonen, ich habe immer das Gefühl, das ist ein hundertprozentiger Profi, voll bei der Sache, Engagement, Ehrgeiz, wollte den VfB vorantreiben und vielleicht auch ein bisschen mehr als der Verein hergeben kann mit seinen Mitteln erreichen. Dennoch muss man einfach sagen, es fehlte die spielerische Entwicklung, der Fußball nach vorne war nicht mehr so gut zielstrebig, wie das mit dem Kader sicherlich möglich ist oder gewesen wäre. Ja, und dann jetzt mit diesem Stimmungsabfall plus den letzten Kommentaren glaube ich, dass es einfach logisch war, dass man sich trennen muss.
Und wie eben schon erwähnt, durch die Wunder der Technik und des Internets habe ich parallel nochmal eben schnell nachgeschaut.
Ja,
der Start von Duda war, also wenn man das so vergleichend nebeneinander legt, hat man das fast das Gefühl, dass Duda mit der Mannschaft auf Meisterschaftskurs war.
Okay.
Also
so
wie gesagt,
ich das nicht mehr im Hinterkopf, aber
es, wie gesagt, wenn man die nebeneinander legt, wenn man die Ergebnisse sieht, Kilic in den 7 Spielen magere 4 Punkte, Duda bei ganzen 8. Also ist schon ein riesiger Unterschied. Und auch wenn man sich die Ergebnisse anschaut, also der VfB jetzt zu Beginn dieser Saison unter Kilic sogar mehrmals komplett ohne Gegentor und
komplett ohne eigenes Tor, meinst du?
Natürlich.
Komplett ohne Gegentor wäre schön.
Dann wären wir jetzt nicht in der Situation, in der wir jetzt wären.
Über etwas anderes reden.
Ja, du hast recht. Eben mit diesem 1:5:2 Sieg da gegen Ottensen.
Nein, man muss sich ja mal klar machen, dass der VfB mit 16 Gegentoren die schlechteste Abwehr der Liga zurzeit hat, dass der VfB auf dem vorletzten Tabellenplatz steht und 8 Tore zwar in der 8 eigene geschossene Tore im Liga-Vergleich noch in Ordnung aussehen, wenn man aber bedenkt, dass 5 davon gegen Todesfelde waren und also nur 3 in den restlichen.
Gegen Ottensen meinst du? Wäre schön, wenn es jetzt gegen Todesfelde auch nochmal 5 wären.
Wir stecken uns schon gegenseitig an. Also 5:2 gegen Teutonia Ottensen, das heißt nur 3 Tore in den restlichen 6 Ligaspielen, das ist natürlich, ja,
also man
wirklich
kann,
desolat.
Man kann ganz klar konstatieren, oh, was für ein schönes Wort, dass der Start von Kilic deutlich schlechter war als der von Duda in der vergangenen Saison. Da kommen wir natürlich zu der Frage, Lars, wie geht es jetzt weiter?
Ja, wenn ich das wüsste.
Dann würdest du hier, glaube ich, nicht stehen und arbeiten, ne?
Wir wissen zumindest ein wenig, wie es weitergeht. Ich habe am Sonntag ein bisschen länger mit Sebastian Schachten telefoniert, der eines erstmal ganz klar gemacht hat. In der VfB-Pressemitteilung zur Trainerfreistellung stand, dass Frank Löning als Co-Trainer interimsmäßig bis auf Weiteres übernimmt. Sebastian Schachten hat zu mir gesagt, dass das mindestens erstmal im Auswärtsspiel am Sonntag beim SV Todesfelde, übrigens Letzter gegen Vorletzter, so grausam sich das auch anhört, der Fall sein wird. Das heißt, der VfB plant nicht, in dieser Woche schon einen neuen Trainer zu präsentieren. Sebastian Schachten hat gesagt, dass er sich da nicht treiben lassen wollen will. Er habe zwar verschiedene Kandidaten natürlich im Kopf, weil das unser Job, Zitat, unser Job ist, uns auf sowas vorzubereiten. Aber wir haben nicht den Plan, so kurzfristig jemanden zu finden, dass bereits am Samstag ein anderer auf der Bank sitzt. Das heißt, ich würde jetzt erstmal davon ausgehen, dass das auch dabei bleibt, weil es müsste ja jetzt schon sehr, sehr kurzfristig dann auch noch einer gefunden werden, der vielleicht schon Mittwoch, Donnerstag mit der Mannschaft trainiert. Also da würde ich jetzt erstmal sagen, dass das so stimmen wird, und dann muss aber das Ziel sein, danach, ich sag mal am Montag, Dienstag, vielleicht sogar am Sonntag, wenn sie Samstag spielen, den neuen Trainer zu präsentieren, weil ich würde mich stark wundern, wenn der VfB noch länger braucht, weil also in der Situation hat man jetzt auch nicht allzu viel Zeit zu verlieren, und ein wenig Vorbereitung werden sie im Hintergrund schon getroffen haben, das hat er ja auch gesagt, dass es der Job ist, sich vorzubereiten. Dementsprechend würde ich jetzt mal vermuten, Samstag Frank Löning und dann Sonntag, Montag die Vorstellung eines neuen Trainers. Das wäre so der Idealplan, glaube ich, des VfB.
Ja, relativ fix, ne? Aber es ist ja immerhin eine Woche, ne? Und wie du gesagt hast, als sportlicher Leiter wird Schachten sich ja...
Das heißt natürlich auch nicht, dass es so kommt, genau so
kommt, aber
ich glaube, das ist so der Plan. Und ich glaube, es ist auch realistisch, innerhalb einer Woche mit den, lass es 3, 4, 5 Kandidaten sein, die man sich vorbereitet hat, gesprochen zu haben und eine Entscheidung zu treffen. Ne? Also es würde, glaube ich, schlecht nach außen ankommen, wenn man viel, viel länger bräuchte.
Ja, da gebe ich dir recht. Und es gibt ja einige, die da in Frage kommen, denke ich. Also... Du hast ja mit Schachten gesprochen. Er hat wahrscheinlich nicht durchblicken lassen, oder?
Überraschenderweise hat er mir nicht gesagt, wer der neue Trainer wird, den er innerhalb der nächsten Woche erst finden muss. Das leider nicht. Aber natürlich kann ich es ja nicht lassen und habe ihn zumindest mal auf den Trainer angesprochen, der hier in Oldenburg weiterhin mit dem größten Erfolg der jüngeren Vereinsgeschichte verbunden ist, Dario Fossi, der nach seiner Freistellung im März 2023 ja erstmal seine UEFA Pro-Lizenz gemacht hat, das heißt also den höchsten Trainerschein in Deutschland besitzt, und der seitdem eben noch keinen neuen Verein gefunden hat und auch regelmäßig im Marschwegstadion sitzt. Das wäre so... Ja, ich nenne es jetzt mal die emotionale Lösung, mit der auch sehr, sehr viele Fans, glaube ich, sich gut anfreunden könnten. Das habe ich sowohl gehört als auch gelesen. Ich selbst, so ehrlich bin ich und die Meinung vertrete ich auch, bin auch der Meinung, dass das ein zweites Mal passen kann.
Kurze Werbepause.
If you want to see more companies make things in America, consider buying more things from companies who are already doing that very thing. Companies like American Giant. These guys have been making t-shirts, sweatshirts, flannels, and blue jeans in America for the last 14 years, with cotton grown right here in the USA. That means good jobs for lots of hardworking Americans in factory towns all over the country. Check out their stuff in stores everywhere, or pick up something awesome at American-Giant.com.
No tienes que esperar a que te paguen para finalmente invitar a tus papás a comer. Solo te tiene que salir una oferta de sus favoritos en el McDonald's app. Ahorra con el app. Ba-da-ba-ba-ba. En McDonald's Participantes.
Anpfiff zur zweiten Podcast-Halbzeit.
Ich glaube, dass es viele Stimmen geben wird, die sagen, nach Kilic jetzt noch eine zweite Rückholaktion, muss man das machen? Ist das sinnvoll? Ich glaube, dass Dario Fossi weiterhin ein extrem guter Trainer für den VfB wäre, der wahrscheinlich erstmal wieder eine defensive Stabilität reinbringen würde und dann mit seiner emotionalen Art auch viele Leute mitnehmen kann. Wie gesagt, immer noch beliebt bei VfB-Fans und in der Stadt. Ich glaube, dass das passen kann. Was mir Sebastian Schachten gesagt hat, ist, Dario ist ein sehr guter Trainer. Aber weiter werde ich das natürlich erstmal nicht kommentieren. Es ist aber zumindest auch erstmal kein Dementi zu sagen, oder er hat nicht gesagt, Dario kommt nicht in Frage, er war schon mal unser Trainer, das machen wir nicht nochmal. Hat er also so ein bisschen offen gelassen. Das ist für mich auf jeden Fall ein ganz heißes Eisen, dass da im Kandidatenfeuer brodelt oder wie auch immer man das sagen soll. Ansonsten ist natürlich sehr, sehr viel Spekulation.
Ja, aber
das machen wir ja gerne.
Was für ihn natürlich spricht, ist, dass er auch noch einige Spieler kennt, die ja auch schon unter ihm gespielt haben. Also so spontan. Ich habe jetzt nicht jeden Namen parat, aber.
Wobei ich nicht mal finde, dass so furchtbar viele Spieler noch, also natürlich sind auch noch Spieler da, aber so furchtbar viele sind das jetzt gar nicht unbedingt.
Also spontan würde mir ein Deichmann allen fallen.
Ja, nein, also Deichmann, Möschel, Brandt, also, Buchtmann, klar, Kreuzbandriss, die waren alle auch da schon da. Was ich aber entscheidender finde, ist gar nicht mal, dass er jetzt so viele Spieler kennen muss. Was ich entscheidend finde, er hat fast jedes Heimspiel live gesehen. Das heißt, er hat wirklich einen guten Eindruck von der Mannschaft, weil es ist immer noch was anderes, im Stadion zu sein, eine Mannschaft zu sehen, als das aus der Ferne zu betrachten. Ich glaube auch, dass er sich weiterhin intensiv damit mit dem VfB beschäftigt hat. Ja, das ist ganz viel Romantik, Fußballromantik. Wie realistisch das ist, wird uns niemand verraten, solange wir spekulieren, aber ich glaube, dass er ein realistischer Kandidat ist und ich bin mir ziemlich sicher, dass es zumindest Gespräche geben wird, in welche Richtung sie dann gehen. Das können wir jetzt noch nicht wissen.
Man wüsste auf jeden Fall, was man aneinander hat. So, das war eine schwere Geburt.
Ja, bei dir häufiger mal der Fall.
So. Ich muss mir ernsthaft überlegen, ob ich mir vielleicht irgendwann mal einen neuen Podcast-Partner suche.
Du hast hoffentlich auch Pause gedrückt.
Nee, das lasse ich alles drin. Das lasse ich alles drin.
Mach, was du willst.
Wie du ja gerade eben schon gesagt hast, wir lieben es zu spekulieren. Und es gibt, könnte man jetzt sagen, ne, wer ist auf dem freien Trainermarkt so verfügbar? Ne, natürlich ist da ein Xavi oder ein Mirko Slomka. Ne? Also,
sag um, was hast du heute Morgen wieder genommen? Ich möchte das auch haben.
Oder ein... Ja gut, jetzt fällt mir keiner mehr ein.
Ich habe noch einen guten. Thomas Schaaf.
Oh, ja, fang nicht damit an.
Ja, du lachst, fang nicht damit an. Ich kriege ständig irgendwelche E-Mails oder irgendwelche Freunde oder Kollegen, die sagen, ja, Thomas Schaaf kann ja jetzt anfangen. Das glaube ich nicht realistisch ist. Auch wenn er externer Berater des VfB ist und gerne sicherlich ein bisschen hilft bei der Vereinsentwicklung und Strukturen, sollten wir alle nicht davon ausgehen, dass sich Thomas Schaaf nochmal in der Fußballregionalliga an die Seitenlinie stellt.
Wir haben
natürlich noch den einen oder anderen Kandidaten aus dem Nordwesten, sag ich mal, der hier bekannt ist. Man könnte auch über Frank Löning sprechen, der hat die Lizenz. Ich glaube eher nicht, weil, glaube ich, es schon wichtig ist, einen neuen Impuls in der Mannschaft zu setzen. Und Frank Löning ist nun mal schon seit über 2 Jahren jetzt dabei.
Aber das ist ja die nächste Frage. Also man mag es mir verzeihen, aber eine Konstante beim VfB auf der Trainerbank gibt's ja, die in dieser Zeit auch dabei war. Und die ist eben Frank Löning. Ja. Und ist es dann vielleicht auch an der Zeit, da was zu machen?
Ja, glaube ich nicht dran, weil ich weiß.
Nee, darum geht's mir auch nicht. Aber ist es legitim, sich die Frage als sportlicher Leiter zum Beispiel zu stellen?
Ich finde es legitim, sich die Frage zu stellen, auf jeden Fall, weil ich denke immer, gerade in so einer Lage muss man schon sehr viele Positionen hinterfragen. Ich weiß halt, dass Frank Löning sehr angesehen im Verein ist, weil er viel arbeitet, sehr akribisch arbeitet, fleißig arbeitet und glaube deswegen ehrlicherweise nicht, dass es hier noch einen Wechsel geben wird. Aber das ist sicherlich auch ein Thema bei den Gesprächen mit dem möglichen neuen Trainer, denn viele Trainer bringen sich auch gerne einen Co-Trainer mit.
Einen eigenen Trainerstab, ja.
Der VfB hat ehrlicherweise schon den Co-Trainer. Ob er sich das auch leisten kann, den Co-Trainer noch freizustellen und weiter zu bezahlen, ich weiß es nicht. ich glaube eher nicht. Aber theoretisch, ja, ich sehe einen Kandidat, definitiv.
Für den Trainerposten meinst du?
Für den Trainerposten, ja. Warum nicht?
Ja, wie gesagt, ich habe ja eingangs erwähnt, eine relativ ausgeglichene Bilanz. Was heißt relativ?
Ja, jetzt kommst du mit deiner Bilanz da aus 3 Spielen. Einmal in der dritten Liga beim VfL Osnabrück verloren. Das war schon mal eine schwierige Aufgabe, die sind aufgestiegen. Dann hat er, glaube ich, im Pokal in Havels im Elfmeterschießen letzte Saison gewonnen. Ja. Also eigentlich unentschieden gespielt plus noch einen Unentschieden in der Liga, oder?
Genau.
Ja. Ich glaube sogar gegen Teutonia Ortensen war das Heimspiel.
Ja.
Bevor dann Fuad Kilic zurückgekommen ist.
Und man darf natürlich nicht vergessen, der kommende Auswärtssieg bei Todesfelde, ne? Den darf man nicht unterschlagen.
Dein Wort in Gottes Ohr, wenn man sich die Tabelle anguckt, sollte das definitiv klappen.
Andere Kandidaten, die ja, ich glaube, einem relativ schnell so in den Kopf schießen, also mir würde da als erstes vielleicht auch so ein Adrian Alipur einfallen, der ja bei Meppen vor allem letzte Saison, vor allem in der Rückrunde, Ja, ich frage mich immer noch, warum die den rausgeworfen haben. Da muss ja irgendwas vorgefallen sein, der am Ende mit Meppen auf einem sehr starken zweiten Platz eingelaufen ist. Ich habe es letzte Saison schon zu dir gesagt, wäre die Liga noch 3-4 Spieltage gelaufen, dann gehe ich stark davon aus, dass Meppen am Ende sogar wahrscheinlich die Regionalligameisterschaft gefeiert hätte. Aber so ist es ja, nun mal.
War schon recht solide. Ja,
am Ende waren es nur ein paar Punkte.
Auch am Ende, ja. Nein, aber man muss sagen, dass Alipur ja in Meppen in einer extrem schwierigen Situation gekommen ist. Theater mit Middendorf, großer Umbruch im Kader nach dem Drittliga-Abstieg und hat das echt mit einer relativ jungen Truppe da super gemeistert und ist Zweiter geworden. Deswegen war ja auch seine Freistellung nach 3 Spieltagen so überraschend und schwer nachvollziehbar von außen.
Die Ergebnisse waren jetzt auch nicht das Gelbe vom Ei, wieder ein Euro.
Ja, aber 3 Spiele.
Ja, aber nee, deswegen sage ich, also die waren jetzt nicht schlecht, waren jetzt auch nicht überragend, aber deswegen hat man sich eben gefragt, so, also warum, aber gut, bei Meppen überrascht einen nix.
Das sagst du jetzt, das hätte ich so nicht gesagt, aber es war auf jeden Fall extrem überraschend.
Ja, ich hab's letztes Mal schon mal gesagt, das ist für mich der FC Hollywood des Nordwestens.
Oh, warum? So langsam kommst du wieder in Form, du findest langsam rein in die
Saison. Aber natürlich, du, der HSV hat am Wochenende 4-1 gewonnen.
Vom Himmels Willen.
Du, deiner Frankfurter Eintracht auch.
Ja, du, das ist ja selbstverständlich.
Ja, jetzt kommt er wieder. Na gut, machen wir weiter. Wo wir gerade beim HSV sind, was für eine Überleitung.
Absolut.
Ein Kandidat, der jetzt, ich schätze den jetzt zwar als... ich weiß jetzt nicht, wie realistisch das ist, aber ich fand es einfach interessant. Weil
wir gehen hier nicht, wir werfen einfach mal ein paar Namen in den Ring. Wir können auch mal ein bisschen spekulieren.
Das liegt jetzt nicht daran, dass ich HSV-Fan bin, aber natürlich kriege ich alles rund um den Verein sehr gut mit. Ja, der ist ja mittlerweile in England. Pitt Reimers, der glaube ich 2-3 Jahre lang die Reserve des HSV betreut hat und gut abgeliefert hat, der ist seit Sommer vereinslos, beziehungsweise sein Vertrag wurde in, sag ich mal, beiderseitigem Einvernehmen zum Sommer jetzt aufgelöst, laut Verein, weil er sich eine neue Herausforderung suchen wollte. Das klingt eher danach, dass er vielleicht nur eine Drittligist oder so hätte trainieren wollen. Stand jetzt ist er immer noch vereinslos. Und ja, wie gesagt, Trainer der Saison in der Regionalliga Nord 2022-23, wo die Reserve des HSV am Ende auf den zweiten Platz eingelaufen ist, mit der jüngsten Mannschaft der Liga damals. Also mit jungen Leuten kann er auf jeden Fall arbeiten, das hat er bewiesen. Er versteht was von seinem Fach, Trainer der Saison wird man nicht ohne Grund. Fand ich einfach so eine relativ interessante Randnotiz,
ich bin beeindruckt, was du alles weißt. Also wenn du beim VfB ansatzweise so gut im Thema wärst wie beim HSV, das wäre geil.
Der HSV ist nun mal auch mein Verein. Ne? Ich fand das einfach, ich dachte mir, du hast es gesagt, einfach ein paar Namen in den Ring werfen. Pitt Reimers, Hamburg, Norddeutschland, der kennt sich hier im Norden aus.
Absolut.
Man könnte natürlich dann auch vielleicht noch, ne, der kennt ein paar Jungs aus der HSV-Reserve.
Naja gut, mit den Jungs, da sind wir jetzt erstmal, das Transferfenster ist vorbei. Oh, übrigens, große Klammer auf, wenn wir jetzt schon, das ist ja völlig in den Hintergrund gerückt natürlich in der Woche, aber der VfB hat natürlich nochmal 2 Spieler nachverpflichtet. Nur ganz kurze Klammer.
Ach so, ja.
Ich musste nämlich gerade, wo du bei Pitt Reimers gesagt hast, er ist gewechselt oder ist gegangen vom HSV 2 und wollte den Sprung irgendwo hinschaffen, musste ich doch sehr an Orel Lobongo denken. Willkommen zurück in Oldenburg an dieser Stelle.
Das ist die Saison der Rückholaktion beim VfB.
Ja, vielleicht.
Vielleicht.
Müssen wir abwarten.
Vielleicht.
Und Orel Lobongo, der eine, vereinslos gewesen, und Adem Podrimay, zuletzt Hannover 96-2 als defensiver Mittelfeldspieler. Ich finde, beide haben übrigens direkt gespielt gegen Werder.
Aber kein Mittelstürmer.
Ja, nee, jetzt lass mich eben den Satz zu Ende bringen. Ich finde, der Podrimay, obwohl das Spiel insgesamt ja wirklich grausam war, aber man konnte erahnen, dass er eine Verstärkung sein wird. Also durchaus bissig im Mittelfeld, laufstark, ist dann natürlich auch mit untergegangen in der zweiten Halbzeit, muss man sagen. Hat aber ja auch erst 2 oder 3 Trainingseinheiten vorher in Oldenburg gemacht, war ein paar mehr waren's. Aber könnte einer sein.
Alles schön und gut, aber Lars.
Ja.
Kein Mittelstürmer.
Ja. Also, hast du recht. Unser Lieblingsthema.
Ja.
VfB hat übrigens gesagt, dass Orel Lobongo auch Mittelstürmer spielen kann.
Ah, ist das so?
Mhm. Sehe ich eher kritisch. Ich sehe ihn als klassischen Außenstürmer. Aber
bleibt abzuwarten. Vielleicht kommt dein Trainer, der Lobongo zum besten Stürmer der Regionalliga Nord macht. Wir wissen es nicht.
Dann würde ich aber sagen, zum besten Außenstürmer. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er häufig wirklich vorne drin in der Spitze spielt.
Ach Lars, was hat es schon alles gegeben? Süle war auch früher Stürmer und der ist jetzt Verteidiger. Von daher.
In deinem Kopf würde ich wirklich manchmal gerne wohnen. Was, was du für Quervergleiche ziehst, da bin ich echt beeindruckt manchmal.
Erik Durm war früher auch Angreifer und wurde dann von Kloppo zum Linksverteidiger funktioniert. Sachen gibt's.
Mach weiter.
Die glaubt man gar nicht.
Mach weiter im Text.
Ja, das ist wieso ich. Ich habe jetzt schon meine zwei Kandidaten hier in den Ring geworfen.
Ach so, soll ich noch ein paar nennen?
Ja, sag doch mal.
Ja, wir hätten ja zum Beispiel noch Kai Riebau. Wenn man hier so an eine regionale Lösung denken wollen, zweimal beim SSV Jeddelo trainiert, jahrelang Atlas Delmhorst auch in der Regionalliga trainiert, kennt sich also in der Regionalliga Nord bestens aus. Und dann wäre vielleicht, einfach nur mal um Namen zu nennen, ja auch noch Alexander Nuri auf dem Markt.
Oh Gott.
Ich weiß, ich sehe deinen Kopf schütteln und ich halte es auch für absolut unrealistisch, weil er zu teuer ist. Aber er ist nun mal ein Ex-Trainer vom VfB Oldenburg.
Du, was ist denn mit Joe Zinnbauer, wenn wir schon mal dabei sind?
Weißt du das? Also ich weiß, was mit Joe Zinnbauer ist.
Ja, was ist denn mit dem?
Der verdient über 1 Million im Jahr ab diesem Sommer. Ist nämlich in die saudi-arabische erste Liga gewechselt, nachdem er in Marokko Meister geworden ist mit seiner Mannschaft.
Ja, das weiß ich. Aber ich fürchte
darum, dass er nicht 1 Million im Jahr beim VfB Oldenburg verdienen kann und deswegen nicht zurückkommt.
Ah, nichts schlägt den Charme der Heimat.
Oh, doch 1 Million Euro würde ich mir auch nochmal kurz überlegen.
Ja, so einer bist du, ne? Also bist auch so einer, der mit 22 in die Saudi-Liga wechselt, ne? Wahrscheinlich als Spieler. So einer bist du, ne?
Du, wenn das Geld stimmt.
Eieieiei, wen habe ich mir hier angelacht, ja.
Hat leider nicht gereicht für eine Anfrage.
Tja, und das, obwohl du mal beim VfB in der Jugend gespielt hast, habe ich erfahren.
Ja, du, aber damit...
Lang ist es her, ne?
Hören wir jetzt wirklich auf.
Die grauen Haare sprechen Bände bei dir.
Ja, du, schäme ich mich nicht für.
Mach weiter da.
Mach weiter da, was soll ich? Achso, weitermachen. Ja, ich wollte Nuri nur mal reinwerfen als Ex-Trainer VfB, der vereinslos ist. Ich halte das für absolut unrealistisch und viel zu teuer. Wo wir beim Thema teuer sind, weil der Verein ist ja nun mal auch nicht finanziell auf Rosen gebettet.
Euro.
Vielleicht mal so die ganz kleine Lösung, finanziell zumindest, der A-Jugendtrainer Burak Baha. Arbeitet bei der U19 des VfB, hat vorher 3 Jahre lang bei Hertha BSC in der Jugend gearbeitet.
Als was genau? Weißt du das?
Bei Hertha?
Mhm.
Ich glaube von der U17 bis zur U19, aber jeweils als Co-Trainer, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Ja, weil da ja auch gerade bei Hertha ja einige gute Burschen...
Genau, ich halte das auch ehrlicherweise auch das nicht für realistisch, weil du jetzt nicht jemanden reinwerfen kannst, der noch gar keine, in dieser Situation noch gar keine Erfahrung im Männerbereich auf dem Niveau hat. Aber ich wollte den Namen nur schon mal nennen, weil vielleicht ist das ja auch mal ein Mann für die weitere Zukunft.
Ja, wer weiß. Und aber ich weiß, was du meinst. Das ist was anderes, wenn jetzt irgendwie Profiklubs irgendwie dann mal interimsmäßig oder auch als dauerhafte Lösung irgendwie Trainer aus der U23 oder der Reserve einsetzen, ist natürlich was anderes, als wenn du einen Trainer direkt aus der Jugend
holst. Er hat auch bis jetzt nur Jugendmannschaften trainiert.
Ja, eben.
Also
ja,
immerhin Hannover 96, Hertha BSC, Oldenburg, also super Stationen, aber es wäre, glaube ich, ein bisschen früh. Der ist auch erst 32, also.
Ja, du, das ist kein Hindernis. Ich glaube, Nagelsmann war mit 28 Cheftrainer in der Bundesliga oder mit 29.
Das ist korrekt. Du kommst mal wieder mit einem Quervergleich, der relativ wenig mit dem VfB Oldenburg zu tun hat. Aber schön. Ich mag das.
Ja, ich muss ja den Leuten Futter geben.
Absolut. Gefällt mir.
Ja, jetzt haben wir unsere Trainerkandidaten abgefrühstückt, Lars. Einen habe ich noch.
Hau gleich raus, aber wir müssen schon sagen, wir machen mal ein bisschen Name-Dropping hier. Ne? Wir
werfen
einfach mal ein bisschen in den Raum, die im Nordwesten unterwegs ist. Das Einzige, was ich sagen kann, Dario Fossi, glaube ich, ist definitiv ein Kandidat. Was das dann letztlich ergibt, das wird sich zeigen.
Dank der Lizenz bis in die Champions League mit ihm.
Ach, darum, jetzt Süle, hör auf, Champions League, was wolltest du noch reinwerfen? Einen hast du noch.
Ein guter Kollege von uns, den ich vorhin noch auf dem Gang getroffen habe, der hat in den Raum geworfen, was ist denn mit einer KI? Eine KI könnte doch den VfB trainieren.
Du machst mich fertig.
Wieso denn ich? Das kommt nicht von mir.
Viele Grüße an Christian Schwarz, das ist unser Kollege. Du verbringst zu viel Zeit mit künstlicher Intelligenz.
Ja, das glaube ich. Zu viel Zeit mit Daten und Zahlen. Begib dich mal wieder unter Leute, Christian. Dankeschön.
Viele Grüße.
Festzuhalten bleibt natürlich trotzdem, das muss man bei der ganzen Bewertung, darf man das natürlich nicht außen vor lassen. Ihr merkt, es wird gerade wieder ganz kurz ein bisschen ernster. Der VfB hat natürlich massiv mit Verletzungen zu kämpfen. Ich glaube, acht oder neun Spieler sind aktuell verletzt oder fallen jetzt schon seit mehreren Wochen aus. Darunter Spieler wie Deichmann, Möschel, Buchtmann, die ja, essentiell eigentlich für die Mannschaft sind. Das sind Stammspieler. Und das darf man eben bei der ganzen Bewertung der Situation auch, ne? nicht unterschlagen. Also genau. ich, da hätte, auch wenn du mich jetzt wieder geißeln wirst, wenn bei Guardiola einen De Bruyne oder einen Haaland ausfallen, dann weiß ich auch nicht, ob City so performt, wie sie performt.
Also Christoph Kramer würde sagen, das Spielermaterial ist zurzeit sehr dünn.
Ja, und dann würde er dafür von Jochen Breyer kritisiert werden, dass man doch bitte Spielermaterial, das war aber auch ein Moment bei der...
Man muss sich das aber wirklich auch nochmal wirklich einmal vor Augen führen. Christoph Buchmann, Kreuzbandriss.
Ja.
Nico Mai Muskelbündelriss, Lino Schäfer seit Wochen raus mit Oberschenkelproblemen, Pascal Richter Schulter ausgekugelt, Ermal Pepschi Bänderriss, Leon Deichmann Schambeinprobleme, Patrick Möschel Adduktorenprobleme. Also ich habe bestimmt jetzt noch ein oder zwei vergessen gerade. Drilon Demai ist ja gerade erst wieder fit nach langer Verletzung. Also es ist schon personell auch wirklich auf dem allerletzten Loch, was der VfB da pfeift. Und natürlich ist das auch ein Faktor, warum Fuad Kilic nicht das auf den Platz bringen konnte mit seiner Mannschaft, was man erwartet hat. Das ist schon auch heftig. Also, und das gilt ja dann auch für den neuen Trainer. Der wird hier erstmal bei einer Mannschaft ankommen, weil da werden jetzt nicht vier oder fünf von übermorgen wieder auf dem Trainingsplatz stehen, die personell schon arg gebeutelt ist.
Ja, einige Jugendspieler auf der Bank. Du hast es bei den ganzen Verletzten, das ist ja auch völlig klar.
3A-Jugendspieler gegen Werder auf der Bank. So von den richtig Etablierten kam da eigentlich nur noch Taritas rein. Mhm. Tom Geider hat jetzt häufiger mal Minuten bekommen, was ich auch gut finde. Ja. Aber dann wird schon sehr, sehr, sehr jung. Und da braucht der VfB dringend Entlastung.
Ja, da muss man eben, ja, das ist dann die Herausforderung, ne, des neuen Trainers, da irgendwie mit umzugehen. Wir haben da jetzt keine Lösung für parat, weil
hast du kein Patentrezept? Irgendwas aus der Champions League, was du gesehen hast? Oder vielleicht in Saudi-Arabien oder irgendwo mal eine Lösung gefunden?
Also, ich gebe dir ein schönes Wort. Belastungssteuerung.
Ja, nee, aber
kann man aber auch drüber diskutieren, da ne? Das, nee, also, wenn du so viele Verletzte hast ja. und auch viele muskuläre Probleme, nee, dann,
genau.
Dann musst du auch drüber reden. Ja, ich weiß, aber.
Wenn das alles muskuläre Probleme wären, dann müssten wir drüber reden. Das sehe ich ähnlich, allerdings von außen betrachtet, Kreuzbandriss, Verletzung im Training, Schulter ausgekugelt in einem Spiel.
Das habe ich ja jetzt auch nicht.
Nick Otto habe ich vergessen, fällt mir gerade ein, Fußbruch im Vorbereitungsspiel. Ja.
Viel Pech.
Ja,
ne? Erst hatte also man kein Glück und dann kam auch noch Pech. Ja,
Nico Mai war auch innerhalb eines Spiels, okay, da war es eine Muskelverletzung. Also das wäre mir... Aber da bin ich auch kein Experte, zu leicht, weil
es
sind zu unterschiedliche Verletzungen. Wenn jetzt 8 Leute alle mit muskulären Problemen oder Muskelfaserrissen oder Zerrungen draußen wären, dann würde ich sagen, was macht ihr denn da eigentlich im Trainingsbetrieb von der Steuerung her? Aber so halte ich da dagegen, das in Frage zu stellen.
Du hast es eben schon erwähnt. Als nächstes kommt jetzt am Wochenende Todesfelde, beziehungsweise ja, kommt nicht hierher, aber als Gegner kommt Todesfelde.
3-0 gerade bei Blau-Weiß-Lune gewonnen. Sehr überraschend. Erster Sieg nach dem Aufstieg.
Du, auch, wie heißt das schöne Sprichwort, auch ein blindes Huhn und so, ne?
Ja, also warum, du lehnst dich schon wieder weit aus dem Fenster dafür, dass du den SV Todesfelde noch nie gesehen hast.
Nee, aber irgendwie Zweckoptimismus, wa?
Aber Fakt ist auf jeden Fall ein sehr überraschender Sieg, vor allen Dingen auch in der Deutlichkeit, weil Lohne gerade auch defensiv normalerweise sehr stark ist. Also das ist schon auch ein Achtungserfolg.
Da gebe ich dir recht.
Der auf jeden Fall mal ein Warnsignal für den VfB.
Ich spreche Todesfelder ja auch nichts ab. Das war einfach nur Zweckoptimismus, den ich da betrieben habe.
Ich habe anders wahrgenommen. Aber
okay. Nee, das war Zweckoptimismus. Und darauf das Wochenende dann das nächste Heimspiel, dann gegen die Reserve von St. Pauli und deiner Einschätzung nach ja dann wahrscheinlich... Mit einem neuen Trainer an der Seitenlinie.
Ich würde es stark vermuten, ja.
Ja, Lars, dann hoffe ich mal.
Dass es auch ein guter Zeitpunkt ist, ne? Heimspiel gegen auch eine Mannschaft, die jetzt bis jetzt nicht 4 Punkte geholt hat. Ich finde.
Naja, also gegen Emden haben sie bezwungen.
Das ist korrekt. Das war aber, glaube ich, auch ihr erster Saisonsieg.
Man muss festhalten, trotzdem haben sie Emden bezwungen.
Man muss festhalten, das Wochenende verlief jetzt nicht unbedingt ideal insgesamt für den VfB. Jetzt nicht nur zum Thema Trainerentlassung. Dann fing an, Ottensen fing an zu gewinnen, St. Pauli 2 fing an zu gewinnen, Todesfelde fing an zu gewinnen.
Finde ich aber
die tabellarische Situation wurde doch bedrohlich am Sonntagnachmittag.
Ich finde das aber auch, also wenn man auf die Tabelle schaut, viele Mannschaften, viel ist jetzt vielleicht übertrieben, aber ein paar Mannschaften, die letzte Saison lange im oberen Drittel mitgespielt haben, performen gerade überhaupt nicht. Also du hast es gesagt, Ottensen, die jetzt gewonnen haben, schlecht für den VfB. Drochtersen Assel ist auch da unten, die letzte Saison, vor allem zum Ende hin, ja eigentlich ganz gut performt haben. Ja, das ist manchmal im Fußball irgendwie nicht zu erklären. Ich hoffe einfach, Lars, dass wir nicht in einem halben Jahr hier uns wieder sprechen und wieder über einen neuen Trainer philosophieren.
Nein, wir werden den Podcast-Fluch, wir werden ihn besiegen. Wir werden ihn besiegen, Sau.
Da ist er doch, der Zweckoptimismus.
So.
Auch ein blinder Podcast findet mal ein Korn.
Das sind, glaube ich, Sauer, wahre Worte, mit denen wir diese Folge beenden könnten, oder?
Da gebe ich dir völlig recht. Wir haben ja schon mal davon gesprochen. Ich habe immer recht. Ich kriege hier nur einen ausdruckslosen Blick. Ihr im Doppelpack hört uns natürlich wieder in zwei Wochen. Dann werden wir hoffentlich ein bisschen mehr über den neuen Trainer sprechen können, der dann an der Seitenlinie steht. Da fällt mir gerade ein, Lars.
Du bist optimistisch, dass wir uns in zwei Wochen widersprechen. Wir müssen schon ein bisschen, die Idealkonstellation ist natürlich, dass wir nächste Woche einen VfB-Gesprächspartner haben.
Ja, ich meine uns beide im Doppelpack.
Ja, aber wir reden vom nächsten Montag, wo wir aufzeichnen werden, Sarum, ehrlich können wir ja sein. Die Situation ist gerade so, dass man erstmal gucken muss, wer nächsten Montag im Verein arbeitet und wer vielleicht ein Gesprächspartner sein könnte. Also. Denn einen Spieler kannst du hier montags jetzt auch nicht hinstellen, wenn man nicht weiß, wer gerade der Trainer ist. Also vielleicht sprechen wir uns auch schon nächste Woche wieder. Aber der Plan ist natürlich weiterhin im Wechsel. Entweder wir oder ein VfB-Spieler ist zu Gast oder Verantwortlicher.
Ihr habt's gehört. Vielleicht habt ihr dann auch schon in einer Woche wieder die Ehre, uns beide im Doppelpack zu hören.
Wir müssen das von Spiel zu Spiel entscheiden zurzeit.
Wieder ein Euro. Oi.
Ja, oh, das müssen wir noch kurz auflösen.
Stimmt.
Wir kommen hier am Ende nochmal ins Reden. Wir haben eine Mail bzw. eine Nachricht bekommen von einem unserer Hörer, der uns ein Phrasenschwein schenken möchte. Ich habe schon einmal geantwortet. Wir sind im Kontakt. Ich muss nochmal wieder antworten. Ich glaube, das gehen wir die nächsten Wochen mal an, weil das ist doch eine schöne Aktion. Erstens haben wir genug Phrasen hier mit drin zwischendurch. Zweitens können wir vielleicht ein bisschen was für einen guten Zweck oder so sammeln im Laufe einer Saison.
Ich wollte gerade sagen, irgendwann gehen wir davon mal schön gut essen, aber das hört sich auch gut an, Lars.
Du denkst wieder nur an dich?
Nein. So, ihr merkt es schon, wir sind hier nur noch am Quatschen. Jetzt wirklich zum letzten Mal heute. Bleibt sportlich. Ciao.
Ciao, ciao.
This time of year, a good hoodie is absolutely essential. But these days, it's tough to find one that will last through the season. That's why the American Giant Classic Full Zip Hoodie is made to last a lifetime, so you can count on it to bring you comfort and warmth year after year. Slate Magazine called it the greatest hoodie ever made, and from cotton to zipper, it's made right here in the USA. It's crafted with timeless style, heavyweight fleece, a double-lined hood, and reinforced elbow patches, which means this hoodie can withstand any outing or adventure. It'll be your new favorite hoodie, and you can depend on it for years to come. Plus, buying from American Giant means supporting local communities of farmers, manufacturers, and more. This season, snag the hoodie that will bring you comfort for life, the American Giant Classic Full Zip, and save 20% off your first order at American-Giant.com when you use code CLASSIC24 at checkout. That's 20% off your first order at American-Giant.com. Code CLASSIC24.
El app del clima dice que va a llover. El app de McDonald's. Que toca McDelivery. Ordena McDelivery en el app. Ba-da-ba-ba-ba.